als ich letztens auf einer Party mit internationalen Studenten davon erzählte, dass ich über westafrikanische Literatur promoviere, erwiderte mein Gesprächspartner ganz erstaunt: There is literature in Africa.
Ja, und damit herzlich willkommen zur 5. Ausgabe des Open Science Radios an einem Sonntag, den 17. Februar 2013. Ja, wen wir da gerade als Intro sozusagen gehört haben, ist Anne Scheelhorn. Und das hat den ganz einfachen Grund, dass Anne über Science Data mittlerweile ihr Forschungsprojekt erfolgreich finanziert hat. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Anne hat mittlerweile über 5000 Euro eingesammelt und ist mit ihrem Projekt, was sich unter dem Titel firmiert There is Literature in Africa, mittlerweile das zweite erfolgreiche über Science Data finanzierte Projekt und das erste, was in der Tat einen richtigen Forschungshorizont hat. Wir erinnern uns, das erste erfolgreich finanzierte Projekt war das von Christian Stern, der in seinem Projekt One World, One Lab so kleine Dokumentationen oder Dokumentarfilme eher gesagt, über Wissenschaftler und deren Arbeit und Arbeitsbedingungen auf der ganzen Welt produzieren möchte. Auch Christian hat ja erfolgreich finanziert und hat insgesamt über Science Data 2400 Euro eingesammelt. Das Projekt von Anne Scheelhorn ist da um einiges größer und sie hat wollte 5000 Euro finanziert bekommen, hatte es auf 5290, wenn ich mich nicht täusche, geschafft und ist damit also das erste richtige Forschungsprojekt und auch um einiges größer als das erste erfolgreich finanzierte Projekt von Christian Stern. Worum geht's? Anne versucht oder promoviert, besser gesagt, über das Thema Literatur und Oratur in Westafrika und ist nach Afrika aufgebrochen als Recherchereise sozusagen. Sie möchte sich vor allen Dingen im Rahmen ihrer Recherche mit zahlreichen Wissenschaftlerinnen unterhalten und oder auch anderen Experten, die sie in ihrem Thema weiterbringen. Sie braucht relativ viel Archivarbeit und möchte das Ganze halt auch dann öffentlich begleiten. Also sie hat mittlerweile auch in ihrem Projektblog den ersten Beitrag veröffentlicht. Sie ist also mittlerweile in Afrika angekommen. Und ich bin gespannt, wie sicherlich ganz, ganz viele andere auch, wie das Projekt verlaufen wird und was daraus wird. Wir freuen uns auf jeden Fall und an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Wir bleiben aber gleich noch beim Thema Science Crowdfunding. Denn es gab kürzlich eine Diskussion auf der Mailingliste der Open Knowledge Foundation zum Thema Crowdfunding-Plattformen speziell für die Wissenschaft. Und als Reaktion auf die paar Mails, die da hin und her gingen, hat mittlerweile die Open Knowledge Foundation auf ihrer eigenen Website eine kleine Zusammenstellung produziert oder erarbeitet, wo sie die bisher bekannten, vertretenen und auch aktiven Crowdfundings oder Science Crowdfunding Plattformen auflisten. Derzeit ist das Ganze mit 5 oder 6 befüllt. Also wir haben da PetriDish, Science Data, SciFlies, I Am Scientist, SciFund Challenge und MicroRISA. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Die Kollegen haben eine ganz kurze Info, einen ganz kurzen Infotext dazu erstellt, worum es eigentlich geht, haben aber auch mit aufgenommen, und das finde ich eine sehr, sehr gute Idee, wie die Projekte sozusagen gereviewt werden, wie sie begutachtet werden und haben auch das entsprechende Finanzierungsmodell oder Funding Model dazu genommen. Also man weiß ja, es gibt ja die zwei Versionen, All or Nothing, also wird die nur, wenn die erreichte oder wenn die erhoffte Finanzierungssumme auch wirklich zusammenkommt, fließt auch das Geld zu den jeweiligen Wissenschaftsprojekten. Das andere wäre, egal was zusammenkommt, das Geld fließt dann und kann genutzt werden. Also wer sich für das Thema interessiert, sollte sich die Seite irgendwie mal bookmarken und da von Zeit zu Zeit mal drauf schauen. Ja, als nächstes möchte ich mal ein Thema aufgreifen, was wir schon in der vergangenen Folge hatten, und zwar das Thema Open Metrics. Denn vor gut einer Woche, vielleicht sogar schon ein bisschen länger her, ist mir eine Nachricht von ResearchGate ins Postfach geflattert. ResearchGate kennt man, glaube ich, ist sozusagen das Facebook der Wissenschaft. Also ein Social Network, was dazu dient, dass sich Wissenschaftler miteinander vernetzen können, wobei das schon zwar ziemlich groß ist. Ich glaube, aktuell steht ResearchGate bei in etwa 2 Millionen Nutzern, aber im Vergleich zu Facebook natürlich fast verschwindend gering. Interessant wäre auch mal, wenn Facebook eher wissenschaftlichere Vernetzungsfunktionen implementieren würde, denn ich möchte mal vermuten, unter den, weiß gar nicht, wo wir momentan stehen, 800 Millionen Nutzern, sind mit Sicherheit ein sehr, sehr großer Anteil auch an Wissenschaftler auf Facebook vertreten. Ich würde fast vorsichtig schätzen, dass die Zahl da auch in die Millionen geht. Insofern, das wäre mal spannend, aber ist, glaube ich, ein anderes Thema. Zurück zu ResearchGate. ResearchGate hat also in der vorvergangenen Woche, glaube ich, angekündigt, dass sie mal einen Weg versuchen wollen, ein bisschen dass die Systematik der Zitationszählung für sich selbst aufzugreifen. Man kennt das, dass die Reputation von Wissenschaftlern leitet sich ja sozusagen vor allen Dingen darauf ab, wie oft sie zitiert und wie oft sie erwähnt werden. Das ist die oder die zugrunde liegende oder oftmals zugrunde liegende Größe, die da eine Rolle spielt. In der klassischen Akademie ist der sogenannte Impact Factor oder der Einflussfaktor oder Journal Impact Factor, da gibt es mehrere Bezeichnungen, der darauf basiert, dass in einer Fachzeitschrift gemessen werden soll, wie oft andere Zeitschriften Artikel aus dieser einen Fachzeitschrift zitieren. Und daraus ergibt sich dann der Impact-Faktor, der je höher er ist, aussagt, desto angesehener die Fachzeitschrift ist. Dementsprechend wirkt sich das auch auf die Beurteilung der Reputation der jeweiligen Autoren, die in diesen Fachzeitschriften veröffentlichen, aus. Das heißt also, je höher der Impact-Faktor der jeweiligen Fachzeitschrift, desto höher auch das wissenschaftliche Renommee der darin publizierenden Autoren. Jetzt hat ResearchGate also sich selbst gesagt, dass diese Funktionalitäten für sie auch bei weitem nicht ausreichend sind. Also der Impact Factor für die Beschreibung der wissenschaftlichen Reichweite und vor allen Dingen der wissenschaftlichen Bedeutung einfach zu kurz gehalft. Ist ja allgemein eine recht umstrittene Funktionsweise. Und haben schon vor einiger Zeit einen eigenen, netzinternen, also einen Faktor, der innerhalb von ResearchGate ermittelt werden kann, vorgestellt, den sogenannten ResearchGate Score oder RG Score. Und dieser Score soll sozusagen den umfassenderen Ansatz bilden und ein erheblich facettenreicheres Modell darstellen, um den wissenschaftlichen Impact einer einzelnen Person, also eines Wissenschaftlers, zu ermitteln. Dazu bezieht er vor allen Dingen die Aktivität des jeweiligen Wissenschaftlers innerhalb des Social Networks ResearchGate ein, um dessen Reputation zu bestimmen. Also er geht sozusagen davon aus, dass der Wissenschaftler nicht nur durch Zitation eine Reputation erlangt oder dass die Reputation nicht nur durch Zitation gekennzeichnet ist, sondern auch, dass man Reputation erarbeiten kann, indem man beispielsweise in Diskursen teilnimmt, indem man aktiv innerhalb dieser Community ist, also indem man sich dort aktiv verhält. Also es werden ganz verschiedene Faktoren mit einbezogen. Dazu zählt natürlich vor allen Dingen, wenn die entsprechenden Wissenschaftler Rohdaten, Grafiken, Publikationen auf ResearchGate erstellen, also ihre Publikationen dort hochladen. Dazu zählt aber auch, wenn sie Datensätze, Bookmarken, also auch andere Wissenschaftler diese Datensätze bookmarken oder wenn sie wenn sie solche Funktionalitäten wie den Vote-Button betätigen, das Sharing wird mit einbezogen, die Follower-Anzahl wird mit einbezogen und eine ganze Reihe von weiteren Faktoren. Ergänzt wird die ganze Systematik jetzt von ResearchGate durch eine neue Funktion, nämlich das Tracking von Zitationen. Dazu wird zunächst auf jeden Fall die eigene Literaturdatenbank benutzt, also die Datenbank, die verzeichnet, wann welcher Wissenschaftler welche Publikation hochgeladen hat und dementsprechend auch welcher Autor zu dieser Publikation gehört. Aber es werden auch andere Literaturdatenbanken benutzt, zum Beispiel die der PubMed-Plattform. Und aus diesen Datenbanken wird sozusagen, oder diese Datenbanken werden benutzt, um die Zitationen und Verweise aus Dokumenten auf andere Dokumente, die in diesen Datenbanken verzeichnet sind, zu erfassen. Das funktioniert zunächst bei den Dokumenten, die die Wissenschaftler selbst hochladen, wobei das nicht nur Textpublikationen sind, sondern auch andere Objekttypen. Das Ganze können zum Beispiel auch Datensätze sein. Und die Software, die wohl eine Eigenentwicklung von ResearchGate ist, versucht, die Verweise, die jeweils von einer Publikation auf die andere existieren, zu verzeichnen und vollständig zu ermitteln und so sozusagen einen Eindruck davon zu gewinnen, wie oft welche Publikation wo verlinkt, zitiert, erwähnt oder ähnliches ist. Das ist also ein ganz spannender Ansatz. Ich werde mal den Blogartikel, den ResearchGate selbst veröffentlicht hat, dazu verlinken. Wer da auf diesem Netzwerk ist, sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ich denke, das ist etwas, was jetzt außerhalb des Netzwerks erstmal keine großartige großartige Bewegung nach sich zieht. Aber es ist zumindest spannend, dass innerhalb dieser Grenzen dieses Social Networks genau das mal ausprobiert wird und hier wesentlich mehr Faktoren mit einbezogen werden können, als das in der klassischen Impact-Factor-Berechnung gang und gäbe ist. An dieser Stelle sei auch noch kurz auf einen Beitrag im Wiki der University of British Columbia verwiesen. Dort ist vor kurzem ein Beitrag erschienen, der sich des Themas Altmetrics mal nähert, also jener Funktionalität, die über die klassische Berechnung vom wissenschaftlichen Einfluss hinausgeht. Und zwar wird das Ganze dort beleuchtet unter dem Licht der Pros und Kontras für Bibliothekare, also jener Gruppe von Menschen, die sich mit der Bibliometrie ja schon sehr, sehr lange mit der quantitativen Untersuchung von Publikationen und Autoren und Institutionen befassen. Und anhand ihrer, ja, anhand der Ergebnisse, die sie dort erheben, zum Beispiel auch versuchen, empirische Gesetzmäßigkeiten von Wachstum und Ähnlichem nachzuweisen. Aber auch zum Beispiel die Zitationsanalyse ist ein klassisches Element, was auch aus der Bibliometrie kommt. Ja, also wer da Interesse hat, kann auch dort mal nachlesen, dass natürlich unter dem Lichte, was das Ganze für Bibliothekare an Vor- und Nachteilen bringt. Ganz interessant. Ja, und damit möchte ich das Thema Open Metrics mal für heute beiseite legen und mich einem anderen Thema zuwenden, nämlich dem Thema Open Access. Auch da ist in den vergangenen einiges passiert. Und unter anderem haben zwei große Plattformen Journals auf sich aufmerksam gemacht, auf die ich hier im Rahmen des Podcasts ganz kurz zu sprechen kommen möchte. Das erste ist PeerJ. PeerJ ist ein Open Access Scientific Journal, das im klassischen Sinne als Peer Review Journal erscheint oder erscheinen wird. Und vor allen Dingen die Fachbereiche oder die Wissenschaftsbereiche der Biologie und der Medizin abdecken wird. PeerJ ist vergangenes Jahr, ich glaube im Juni, offiziell gegründet worden und hat dann im Dezember damit angefangen, Papers als Einreichung zu akzeptieren. Dahinter stehen vor allen Dingen zwei Menschen. Das ist Peter Binfield, den man kennt von PLOS ONE. Ich glaube, der ehemalige oder einer der ehemaligen Editors von PLOS ONE. Und dem jetzigen CEO Jason Hoyt, der früher mal bei Mendeley war. Das Ganze wird von Tim O'Reilly und O'Reilly Media mit einem guten Schuss an Grundkapital versorgt. Also Tim O'Reilly ist ja einer der Menschen, denen man unterstellen kann, dass sie das ganze Thema Zukunft des Publizierens in diesem Web auch verstehen, wie nahezu kaum jemand anders. Der hatte eine ganze Stange Geld reingeschossen. Ich glaube, das waren so knapp $1 Million. Da kann man, glaube ich, ganz gut mit anfangen zu arbeiten. Und jetzt kürzlich sind die ersten Publikationen auf PeerJ erschienen. Also aus der Runde der Submissions im Dezember sind die ersten Paper jetzt veröffentlicht worden. Das Besondere an PeerJ ist ja, dass PeerJ ein anderes Geschäftsmodell fährt als die üblichen Journale. Also man kennt das. Die Paywall-Journale nenne ich es mal, also jene, die nicht unter Open Access veröffentlichen, kosten ja eine ganze Stange Geld. Nicht nur für die Einreichungen, die dort getätigt werden. Also wenn Autoren dort veröffentlicht werden, müssen sie eine ganze Reihe an Geld und eine ganze Menge an Geld bezahlen. Ich glaube, es gab da mal eine Untersuchung. Ich muss mal schauen, ob ich die noch finde. Da hat jemand mal untersucht. Ich könnte mir vorstellen, dass es Mike Taylor war. Untersucht, was eigentlich die Kosten sind, wenn man zum Beispiel in einem Elsevier-Magazin veröffentlichen möchte und ist da auf eine ganz interessante Zahl gestoßen. Also es waren irgendwie zwischen 4.800 und $10.000 pro Publikation. Das ist also eine richtig große Menge Geld, die von Autoren oder den in erster Linie den dahinterstehenden Institutionen bezahlt werden müssen. Aber auch bei Open Access-Journalen gibt es diese Kosten für Einreichungen. Und auch da sind die Kosten nicht gering. Wenn ich mich nicht täusche, lagen die beispielsweise bei der Public Library of Science, also PLOS, so um die 1300, $1400 pro Publikation. Also auch noch eine ganz schöne Stange Geld. Was das Ganze sozusagen marktwirtschaftlich tut, ist, dass es für Institutionen, die ihre Autoren, ihre Wissenschaftler dabei unterstützen wollen, in wissenschaftlichen Journalen, nicht nur in diesen Paywall-Journalen, sondern auch in Open-Access-Journalen zu publizieren und deren Kosten zu übernehmen, dass das ein immens teures Unterfangen wird. Und da ist es auch nicht verwunderlich, dass irgendwann im letzten Jahr, glaube ich, dann irgendwann mal von Harvard die Verlautbarung kam, dass sie es, dass es für sie nahezu unmöglich wird, alle Subscriptions aufrechtzuerhalten. Also dazu muss gesagt werden, dass Harvard wahrscheinlich die reichste Universität auf dieser Erde ist, also die Universität, die Hochschule, mit die am best ausgestattetsten ist. Also ich glaube, da konnte man irgendwann mal Zahlen lesen, dass die mit über 31 Milliarden Dollar ausgestattet waren. Ich glaube, 2011 war das. Also wenn man sich dann die nächstgrößere Universität anguckt oder die nächstbest ausgestattete Universität, ist das Yale, die mit knapp 20 Milliarden US-Dollar immer noch über 10 Milliarden weniger zur Verfügung haben als Harvard. Und genau das ist halt das Erstaunliche, dass selbst Harvard, die unglaublich viel Geldmittel zur Verfügung haben, sagt, dass das System mittlerweile einfach völlig überfordernd auch für sie wird. Genau an der Stelle setzt jetzt PJ ein mit ihrem Geschäftsmodell, was sie gänzlich anders machen wollen als die üblichen Journale. Und zwar hat sich PJ auf die Fahnen geschrieben, mal ein völlig anderes Preissystem zu etablieren. Und so bietet PJ jetzt initial drei verschiedene Finanzierungsmodelle an. Gefasst unter Basic Plan, Enhanced Plan und Investigator Plan. Das Ganze sieht vor, in der Grundausstattung für $99 sozusagen einmal im Jahr eine Publikation dort in diesem Journal zu lancieren. Und das ein ganzes Leben lang. Also einmalig $99 und man kann ein ganzes Leben lang eine Publikation pro Jahr in PJ veröffentlichen. Der Enhanced Plan ist ein bisschen teurer. Für $199 umfasst das Ganze dann zwei Publikationen pro Jahr, auch wieder ein Leben lang. Und der Investigator Plan führt für $299 einfach den unlimitierte Anzahl von Publikationen, die pro Jahr in diesem Journal veröffentlicht werden können. Also anstelle von, dass man pro Publikation irgendwie $3,000 bezahlen muss, sind hier sehr, sehr schmale Preise angesetzt, ohne dass die Qualität darunter leiden soll, was schon recht erstaunlich ist. Und es gab kürzlich ein Interview von James Hoyt und Peter Binfield, in dem sie erklärt haben, was sozusagen das herausstechende Merkmal ist, und auf die Frage hin, warum PJ jetzt als attraktive Publikationsplattform oder was PJ zu einer attraktiven Publikationsplattform macht, haben sie eine ganze Reihe von Gründen aufgeführt, die weit über das Pricing-Modell hinausgehen. Sie sagen also zum Beispiel, dass das Magazin eine sehr schnelle Entscheidungs- oder eine sehr schnelle Publikationszeitraum hat, sollen recht schnell Entscheidungen getroffen werden, dass Artikel publiziert werden können, dass sie einen Preprint-Server mit im Angebot haben, dass sie beispielsweise die Reviewers auch dazu anhalten, dass ihre Reviews nicht mehr anonym zu verfassen, sondern unter ihrem Namen entsprechend, dass sie gleichzeitig auch die Autoren dazu anhalten, die Peer Review History ihrer Publikationen offen zu legen. Das heißt also, dass alle auch nachsehen können, wie ist dieser Peer-Review-Prozess abgelaufen zu einem bestimmten Artikel, da vielleicht auch daraus lernen können, da vielleicht Hinweise für ihren eigenen Artikel finden können, was ganz sinnvoll wäre, meines Erachtens. Und nicht zuletzt halt der Vorteil einfach des Preissystems, den PeerJ da anbietet. Also auch ein ganz interessantes Interview, was ich mal verlinken werde, was man sich mal durchlesen kann. Wie gesagt, PeerJ ist jetzt nachdem im Dezember die ersten Submissions angenommen wurden, ist PeerJ jetzt erschienen. Ich glaube, in dem initialen Ausgabe sind 30 Artikel veröffentlicht worden, darunter unter anderem auch ein Artikel über einen Trick von Penn & Teller, dieses Illusionisten-Duo aus den Vereinigten Staaten. Also ganz interessant, da lohnt sich sicherlich der Blick mal rein. Ja, ich erwähnte ja zu Beginn, dass es diese in den letzten Tagen zwei große neue Journale oder neue Plattformen gab, die ins Leben gerufen wurden. Also PeerJ wurde ja schon etwas früher ins Leben gerufen, Mitte letzten Jahres, aber ist jetzt halt mit dem ersten Batch von Artikeln erschienen. Ein wesentlich neueres Projekt ist die Open Library of Humanities. Das ist ein Projekt, was ganz ähnlich dazu, wie es die Public Library of Science für die Naturwissenschaften macht, ein Projekt, das versucht, eine Open Access Plattform für die Geisteswissenschaften zu sein und das unter ganz bestimmten Zielstellungen macht. Also es geht wirklich darum, auch eine Peer-Review-Plattform zu sein, also eine Plattform, die die eingereichten Paper also einem rigorosen Peer-Review-Verfahren unterzieht. Man möchte das Ganze als, oder man sieht sich selbst als digitales Archiv für die Artikel. Man versucht, das Ganze Non-Profit aufzuziehen. Also es geht hier nicht darum, Geld zu verdienen, sondern wirklich die Informationen in den Vordergrund zu stellen. Und man versucht auch bei diesem Projekt die finanziellen Hürden für Autoren relativ gering zu halten. Das heißt also, dass man versucht, die sogenannten APCs, also die Article Processing Costs, also die Kosten, die bei der Einreichung eines Artikels entstehen, so gering wie möglich zu halten, um hier einen nicht diskriminierenden Zugang zu erhalten. Man darf sehr gespannt sein, wenn ich das richtig verstanden habe, befindet sich das Ganze derzeit im Aufbau und man versucht, das ein Team, was sich darum kümmert, dann vollständig zu haben bis zum Frühling 2013. Also ich denke mal, das kann nicht mehr allzu lange dauern. Dahinter stehen unter anderem Mike Taylor und Tim McCormick, aber auch andere, also die beiden kennt man ja durchaus. Und wir werden sehen, was daraus passiert. Anzumerken ist auf jeden Fall, dass die Bestrebung, mal so eine große Open Access Plattform für die Geisteswissenschaften international aufzubauen, mit Sicherheit eine sehr begrüßenswerte Bewegung ist. Es heißt ja nicht in dem Fall, dass diese Open Library of Humanities die einzige in diesem Bereich bleibt. Auch hier ist sicherlich sinnvoll, einfach mehrere parallel zu haben. Ist bestimmt interessant, da mal den Blick darauf zu behalten, wie das Ganze ausgestaltet wird. Auf jeden Fall kann man sich schon mal die Website und das Projekt genauer angucken. Da passiert auch in der Regel relativ viel. Also die Damen und Herren begleiten das Ganze ganz gut durch entsprechende Veröffentlichungen auf der Website, sind auch auf Twitter und Facebook vertreten. Also, wenn das interessiert, der kann da ruhig mal ein Auge drauf haben. Wir werden das in jedem Fall tun. Ja, zu guter Letzt noch ein paar Kleinigkeiten. Ja, und als erstes mal ein Errata von meiner Seite. Ich habe ja in der letzten Folge darüber berichtet, dass Dirk Röther bekannt gegeben hat, mit der Max-Planck-Gesellschaft zusammen daran zu arbeiten, die dort veröffentlichten Publikationen unter Open Access Lizenzen zu veröffentlichen. Dort hat man die entsprechende Creative Commons Lizenz CC BY NC-ND. Klingt merkwürdig, ist aber die Creative Commons Lizenz, die Namensnennung des Autors umfasst und eine zwei Einschränkungen erfährt, und zwar NC für die Verwendung ausschließlich für nicht kommerzielle Zwecke und die Bearbeitung der Inhalte ist hier, also die Bearbeitung, Abwandlung der Inhalte ist hier auch nicht gegeben und damit verstößt sozusagen diese Lizenz eigentlich gegen die Grundsätze, die zu Open Access in der Berliner Erklärung abgegeben wurden. Denn dort heißt es ja in dem ersten Absatz der Definition, dass die Veröffentlichungen zu kopieren sind, zu nutzen sind, zu verbreiten sind, zu übertragen sind, öffentlich wiederzugeben sind, sowie, und das ist der wichtige Teil, Bearbeitungen davon zu erstellen und zu verbreiten sind. Das ist sozusagen genau das, was hier durch diesen Zusatz ND, also Non-Derivatives, eingeschränkt wird und dementsprechend eigentlich gegen einen Open-Access-Ansatz spricht. Wie hier Dirk Röther weiter verfahren wird, ist, glaube ich, noch nicht raus, ob da überhaupt eine Reaktion kommt. Wir werden sehen. Auf jeden Fall eigentlich eine schöne Bewegung, die im Detail dann doch nicht mehr so ganz offen ist, wie sie anfänglich suggeriert. Ja, das Zweite, was ich noch gerne ansprechen möchte, ist eine neue Gesetzesinitiative aus den USA. Hier haben Kongressabgeordnete die Initiative mit dem Namen FASTER, was für Fair Access to Science and Technology Research Act steht, in den Senat und das Repräsentantenhaus eingebracht. Und dahinter steht der Wunsch, dass Forschungseinrichtungen dazu verpflichtet werden sollen, wissenschaftliche Publikationen, die im Rahmen von Projekten entstanden sind, die öffentlich finanziert sind, spätestens 6 Monate nach deren Veröffentlichung in einem referierten Journal einfach öffentlich zugänglich gemacht werden müssen. Das ist sozusagen eine Initiative, die sich an eine Initiative aus dem Jahr 2012 anschließt, dem Federal Research Public Access Act, der aber damals nicht zur Verhandlung kam und aber jetzt über diesen Federal Research Public Access Act hinausgeht und ganz besonders auf den Punkt der Nachnutzbarkeit oder Wiederverwendbarkeit aufsetzt. Also es ist extrem wichtig im Rahmen dieser neuen Initiative, dass Publikationen unter einer freien Lizenz, also unter einer Lizenz, die auch die Weiterverarbeitung der Texte erlaubt, öffentlich zugänglich gemacht werden. Und das ist halt genau das, was bei Dirk Röther die Rolle spielte, dass wenn man Open Access publizieren will, halt eine Weiterverwendung gewährleistet sein muss. Wann das Ganze verhandelt wird, bin ich mir gar nicht sicher, aber sobald da irgendwelche Ergebnisse sind, werde ich die hier sicherlich auch wieder aufgreifen. Ja, und zu guter Letzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass der Elsevier-Boykott jetzt mittlerweile ein Jahr alt ist. Also das, was unter thecostofknowledge.com da passiert, hat mittlerweile das Einjährige. Herzlichen Glückwunsch dazu. Einer der Initiatoren, Tim Gauer, hat dazu einen kleinen Blogbeitrag geschrieben, den ich verlinken möchte. Er kommt zu dem Schluss, dass alles in allem der LCW-Boykott doch als Erfolg wahrscheinlich anzusehen ist. Er meint vor allen Dingen, was das Ganze wirklich bewirkt hat, ist eine wirklich breite Aufmerksamkeit auf das Thema. Es ist bei weitem nicht dazu gekommen, dass der Großteil der Bibliotheken sich beispielsweise von den Big Deals losgesagt haben und ihre Abonnements von Open Access Journalen aufgekündigt haben. Einige haben es getan, andere wieder nicht. Es ist auch bei weitem noch kein Ende abzusehen in der Diskussion, wie eigentlich das wissenschaftliche Publizieren optimalerweise in Zukunft aussehen soll. Aber alles in allem kann man diese Aktion durchaus als Erfolg ansehen. Ich meine, wenn man sich anschaut, wie viele Wissenschaftler selbst dort dem Ganzen zugestimmt haben, ich glaube, da sind wir mittlerweile bei über 130.000 Wissenschaftlern. Da sind wir mittlerweile bei über 13.000 Wissenschaftlern, die dort mit ihrem Namen auch unterzeichnet haben. Kann man dem, glaube ich, zustimmen, dass das eine Aktion ist, die durchaus erfolgreich war, wenngleich sie vielleicht nicht die Früchte getragen hat, die man sich ein wenig träumerisch wahrscheinlich auch erhofft hat. Nichtsdestotrotz ist das Thema bekannt geworden und hoffentlich nicht so bald vergessen. Man darf einfach auch gespannt sein, was dort noch passiert. Das soll es dann auch gewesen sein für die Ausgabe 5. Ich entschuldige mich mal dafür, dass er heute vielleicht ein bisschen holprig war, vielleicht auch ein bisschen holpriger als sonst. Das hängt maßgeblich ein bisschen mit meiner Konzentration zusammen, die jetzt im Laufe der Woche einfach gelitten hat. Aber ich möchte die Ausgabe nicht nochmal verschieben, da auch in den nächsten 7 Tagen voraussichtlich erstmal keine weitere von mir zu erwarten ist, bis zur nächsten Vergehenden, also auch wieder ein paar mehr Tage als eine Woche. Insofern wollte ich das heute mal trotzdem durchführen, auch wenn es vielleicht nicht unter optimalen Voraussetzungen ist. Ich hoffe, das geht trotzdem. Danke für die Aufmerksamkeit an dieser Stelle und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Ausgabe wiederhören.